Jean-Kurt Forrest. Ich habe doch da die Hauptrolle gespielt, was sie ja nie gesendet haben. Ne?
Ah, das ist die Fernsehoper.
Und jetzt kommt die Stelle, wo ich immer sage, heute kann ich nicht mehr so hoch singen, nee, kann ich nicht mehr so hoch denken, wie ich damals. Achtung. Schönes altes Gerät hier.
Ja, das macht auch
lustige Ruth Hohmann spielt uns hier einen Ausschnitt aus der Fernsehoper Hete von Helmut Sarkowski und Harry Kupfer vor. Nach dem 11. Plenum des Zentralkomitees der SED wird die Fernsehoper kurz vor ihrer Premiere von der Zensur einkassiert. Und für Ruth beginnt eine harte Phase des Berufsverbots.
Willkommen zur zweiten Folge unseres sechsteiligen Zeitzeugen-Podcasts zu Jazz in der DDR und darüber hinaus.
In dieser Folge begleiten wir die Protagonistinnen und Protagonisten aus der ersten Folge durch die 60er Jahre. Eine Zeit, wo ihnen Grenzen gesetzt werden, sie auf Widerstände im System stoßen und versuchen, zu einem Modus operandi in diesem System zu finden.
East of the Sun and West of the Moon, Folge 2, Plenol 11 und Fischjugendliche.
Aber dann kam wieder 65, 66, wo ich immer gesagt habe, da haben sie überall Plenol 11 reingekippt, das berühmte Waschmittel, das 11. Plenum. Und da hatten sie ja dieses Waschmittel erfunden. Und da haben sie gemerkt, ach, da kam ja das Kaninchen bin ich. Dann kam der fürchterliche Film Spur der Steine, wo ich die Premiere miterlebt habe, wo sie Leute reingesetzt haben, die Buh machen.
Das 11. Plenum war eine Tagung des Zentralkomitees der DDR. Als Reaktion auf die von der politischen Führung so wahrgenommene, aus dem Ruder gelaufene Liberalisierung der Kunst- und Kulturszene wurden starke Restriktionen beschlossen. Zahlreiche Bücher, Filme und Theaterproduktionen wurden verboten. Ruth Hohmann sitzt im Sommer 66 im Kino International in Berlin bei der Premiere des Films.
So, bist du in die Premiere reingekommen? Also wurdest du eingeladen oder bist
ich wurde eingeladen, ja, ja.
Wer hat dich eingeladen?
Mich hat mein Mann eingeladen. Der war eingeladen und da kam ich mit. Und da wurde Buh, Buh und Pfui, Pfui und Gott, das ist ja schrecklich. Wohin sind wir geraten, ja?
Kann ich noch mal kurz fragen?
Ja.
Das 11. Plenum, da wart ihr ja nicht dabei. Wie ist sozusagen diese Beschlüsse und dann die Wirksamkeit
dessen? Die ganzen Verbote, ja. Das vor allem in der Kunst. Ne? Vor allem eigentlich nur in der Kunst. Literatur, Bücher verboten, Filme verboten, Fernsehen natürlich auch, also war ich ja. Und dann ging es, glaube ich, auch um Malerei, aber das kann ich jetzt nicht sagen, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber es ging vor allem um die Einschränkungen und um die Bevormundung, sagen wir mal Bevormundung, in der Kunst. Wir waren auf der Fernsehzeitung, schon auf der ersten Seite. Und dann hieß es eben, wird verboten.
Warum?
Weil es sehr kritisch war. Mit dem Leben und der Arbeit auf dem Land. Hm. Mit den Genossenschaften. Da ist eine Frau, das ist ein Stück von Sarkowski, Helmut Sarkowski. Eine Frau, die ist verwitwet und hat drei Kinder und weiß nicht mehr, wie sie weiterkommen soll. Und beschwert sich da eben, ja. Was hier nicht in Ordnung ist, die Genossenschaft, jawohl. Also herrliche, ganz herrliche. Und was ich vorhin vorgespielt habe, das war, sie verliebt sich oder der verliebt sich in sie und da singt sie eben dieses Lied. Und das haben wir alles, das wurde natürlich dann synchronisiert, aber das haben wir alles szenisch aufgenommen, im Liegen, im Laufen, im Sitzen, alles szenisch aufgenommen. Ja, ja, wir haben schon einiges erlebt.
Also die wurde verboten?
Die wurde verboten.
Kam nicht zur Ausstrahlung?
Nein, nein. Und ich habe sie mir dann nach der Wende, hat mir jemand gesagt, da gibt es ein Archiv, habe ich es mir gekauft, diese Kassette.
Ist die mal ausgestrahlt worden, nochmal nach der Wende irgendwo?
Da wollten sich noch welche einsetzen. Also ich muss euch sagen, seit ich 90 bin sowieso, ich habe es gern gemütlich. Ja? Also was soll ich mir aufregen? Wa?
Und jedenfalls weiß ich noch genau.
Zurück zu Baby Sommer, der in Radebeul kurz vor dem Abitur steht.
Der Klassenlehrer Bräuche, ein Neulehrer aus der russischen Gefangenschaft kommend, umgeschult, keine Ahnung, aber eben kommunistisch und sozialistisch verortet. Und als Klassenlehrer fragte er alle Jungs, was sie nach dem Abitur zu tun gedenken. Und naja, dann standen die Jungs alle auf und sagten ihre Berufswünsche und. Und einige, die verweigert hatten, zu sagen, dass sie erstmal ihren Wehrdienst machen wollten, die wurden dann noch zum Direktor gerufen. Und als die Reihe an mich kam, stand ich auf, schaute Herrn Bräuche an und sagte, ich möchte Musik studieren. Der lief zornig an und Sommer, in unserer Zeit brauchen wir Arbeiter und Soldaten und keine Musiker. Nur, also ich hatte immer so ich konnte keinen Zwang, ich bin nicht zur Armee gegangen, habe keinen Wehrdienst gemacht, habe mich gedrückt, bin 5-mal umgezogen, weil ich jemand im Wehrkreiskommando hatte, der mir immer gesteckt hat, du bist dran, pass auf. Und dann bin ich nach Görlitz gezogen, dann bin ich an die Ostsee gezogen und immer, bevor die Papiere, die Wehrkreiseinzugspapiere dort an dem Ort waren, wo ich wieder gemeldet war, schon wieder umgezogen war, schon wieder woanders. So bin ich jahrelang, bis ich dann ausgemustert wurde, umgezogen und habe nie, ich war ein ausgesprochener Pazifist. Pazifist bis ins, ich wollte nichts mehr. Jazzmusik, das war eine Kollektiv, das Musik, das war Freiheit, das war eine Unterordnung, die Persönlichkeit ordnet sich freiwillig dem kollektiven Ergebnis unter. Jazzmusik war schon bei der Dixieland, bei Oldtime-Musik. Man spielte zusammen eine Kollektivmusik und in dieser Kollektivmusik hat auch jeder seinen individuellen Platz gehabt mit seinem Soli, mit seinem Solo und so. Und das war für mich eine Lebensform. Und alles, was mit Zwang zu tun hatte und alles, was dann so schon in der Grundschule, in der junge Pionierzeit, so als im Gleichschritt verordnete Marschlieder Musik daherkommt, das war mir zuwider bis dahin aus. So, also dieses Fahnenappell und Marschieren und Marschlieder singen und das und das und das. Nein, bei mir musste es jazzmäßig zugehen. Da musste sozusagen, da musste es brodeln und kochen.
Baby Sommer ist nicht der Einzige, der mit Zwang und Fahnenappellen seine Probleme hat. Uli Gumpert kommt 16-jährig ins Musikinternat im Weimarer Schloss Belvedere.
Ich kriegte dann von meiner Mutter auf Drängen. Ein Jahr später hatte ich dann, also mit 15 kriegte ich dann endlich auch ein Plattenspieler geschenkt von Mutter. Es war so ein kleines Köfferchen mit einem Lautsprecher drin, nicht? Und so. Und das nahm ich dann auch mit nach Weimar, in das Internat, nach Belvedere. Da ging dann die nächste Scheiße los. Irgendein Kommilitone, auch ein Hornstudent, der aber schon im Direktstudium war, der hatte 2 Singles. Louis Armstrongs Hot 5 und Hot 7. Da Gib sie mir, ich will sie hören. Und ich habe sie mit dem Internat gehört und so. Und nächsten Morgen, wir mussten immer morgens um 7 zum Fahnenappell, diesem scheiß Internat, ja. Man stellt sich das vor. Und danach sofort in die Unterrichtsräume und dann gingen die, kontrollierten immer die Zimmer. Und was sehen Sie dort? Diese zwei Singles. West, aus West natürlich. Ne? So, beim Mittagessen in der Mensa, plötzlich geht das Dingchen wieder an, die Lautsprecher brummen. Der Schüler kommt mal sofort in mein Dienstzimmer. Und dann bin ich gerannt. Und dann wurde ich abgekanzelt. Sie haben imperialistisches Gedankengut in unser sozialistisches Internat gebracht. Was habe ich dazu zu sagen? Ich hatte nichts zu sagen, geschwiegen. So viel Dummheit und so viel Bruch. Das hat selbst mich überwältigt. Ja. Strenger Verweis unter Androhung der Exmatrikulation. Nach dem zweiten Jahr haben diese ML-Fritzen mich einfach durchfallen lassen.
ML steht für Marxismus-Leninismus, Pflichtfach auch am Musikinternat. Die Werke von Marx, Engels und Lenin wurden vom Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED herausgegeben. Diese Werke waren auf allen Ebenen der Ausbildung immer wieder Gegenstand von Schulungen. Bereits in der Schule wurden sie ausschnittsweise gelesen. Auf den Universitäten und noch einmal beim Erwerb des Doktortitels wurden Kenntnisse in ML, wie es verkürzt hieß, vermittelt und schriftlich wie mündlich abgefragt.
Weil ich mich wirklich nicht drum gekümmert hatte. Wir haben irgendwas, man kriegt ja immer so ein Thema vorgegeben, ne, für die Prüfung. Und dann habe ich gebüffelt und dann wurde etwas ganz anderes gefragt. Und da hatte ich keine Ahnung. Fünf. Um das zu legitimieren, wurde dann mein Hauptfachlehrer wirklich gedrungen, mir auch im Hauptfach eine 5 zu geben. Er sagte, Junge, ich kann dir nicht helfen, ich komme gegen diese Typen nicht an. Die haben die Macht. Und dann wurde ich exmatrikuliert. Das heißt, ich kriegte noch eine Nachprüfung. Und das war damals so, dass man musste unbedingt, wenn man dort bestehen wollte, musste man das ND auswendig lernen. Das Zentralorgan der SED. Täglich studieren, auswendig lernen und auf wirklich hersagen, herbeten können. So, und das habe ich, glaube ich, nicht geweigert. Das habe ich nicht getan. Ich habe diese Zeitung überhaupt nicht in die Hand genommen. I hate to see,
not even in some go down. Während sich Gumperts Situation im Internat weiter zuspitzt und unaufhaltbar auf seinen Rausschmiss hinläuft, haben die Folgen des 11. Plenums für die 14 Jahre ältere Ruth Hohmann, die mittlerweile zweifache Mutter ist, harte Konsequenzen.
Das war schlimm. Das war für uns alle schlimm, sehr schlimm. Wir hatten zwei Kinder, da musstest du ja auch mal ein paar neue Schuhe oder mal ein neues Kleid, die wuchsen ja auch. Oder die wollten auch mal gern das und das und das haben. Ja, da haben wir auf alles verzichtet. Da war ja erstmal alles aus. Die Leute, die arbeiten gegangen sind, die hat es ja gar nicht weiter gestört, dass da das 11. Plenum war. Sie hatten weiter ihre billigen Wohnungen. Die Butter kostete, was weiß ich, 90 Pfennig. Ne? Diese Wohnung kostete zu DDR-Zeiten 142 mit allem, ohne irgendwelche Abgaben. Jetzt bezahle ich zusätzlich noch Abgaben 738. Euro. Und bei ihnen ging es, sie haben es nicht gespürt. Sie hatten auch ihren Kessel buntes, das war alles da, das war doch schön. Wir hatten auch immer mal unseren schönen Urlaub im FDGB oder wir sind mal da und da hingefahren und haben mal das und. Die haben das nicht gemerkt, die haben das, also die meisten, nicht empfunden. Für die hat es keine Veränderung, keine große Veränderung gegeben.
Aber wenn du jetzt gar keine Arbeit hattest und du, es gibt ja trotzdem eben diese Fixkosten, von denen du redest.
Ja, da hatte ich ja Herrn Lange bei der Wohnungsverwaltung.
Ah ja.
Dem habe ich meine Lage geschildert. Mhm. Und der hat gesagt, Frau Hohmann, wenn Sie das Geld haben, dann bringen Sie es mir. Stell dir mal vor, der hat uns praktisch für, nicht erlassen, aber eben gesagt, wenn Sie es haben, bringen Sie es mir. Also, wenn ich den noch, aber der war wesentlich älter als ich, also den hätte ich noch mal geknuddelt, ne, für seine menschliche Freundlichkeit. Ne. Und, aber das will ich nicht auch noch aufwärmen, dass ich, mein Mann ja in der gleichen Lage war, aber darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Das haben wir alles durch. Aber ich bin trotzdem nicht zum Feind dieses Landes geworden. Gar nicht. Weil man ja, man sagt ja immer, das wird ja alles von Menschen gemacht. Und Menschen sind eben auch manchmal sehr doof oder auch sehr gemein. Oder sehr unverständlich oder sehr ich-bezogen, dass ich weiß es doch. Du weißt, ich weiß. Nein, das ist so. Oder was hat mal, hat er mir erzählt, Bayer, der Regisseur, gesagt, da hat er zum Chef der Parteileitung hier in Berlin gesagt, wir wollen euch doch nur helfen. Wir brauchen eure Hilfe nicht. Tja, da hatte man ulkigerweise Angst davor. Es gab so viele kommunistische Künstler, die so groß waren in dieser Welt oder die diese politische Richtung geliebt und vertreten haben. Und da hat man auf die Leute, die gerne mitgemacht hätten, ganz viele Leute, die wollten eine bessere DDR haben.
Ebenfalls nicht mit sich reden, ließ das Wehrkreiskommando der Nationalen Volksarmee dem Baby Sommer Anfang der 60er Jahre immer noch zu enteilen versucht. Die folgende Geschichte aus der Frühzeit seiner Freundschaft mit Ernst Ludwig Luten-Petrowski erzählt einiges über die Arbeitsrealität von Unterhaltungsmusikern in der DDR und über die Schule des Spielens, durch die die beiden späteren Free-Jazz-Pioniere gehen.
Naja. Aber sag mal, mit so einer, wie oft bist du dem Wehrkreiskommando entgangen?
Ach, vier oder fünf Mal.
Und du hast es so weit getrieben bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dich
ausgemustert
haben. Du stresst nur rum oder du warst zu alt? Oder
einfach? Ich weiß gar nicht. Ich war dann 25 Jahre, hatte noch einen Arzt in Meißen, der Peter Fuchs, das war ein Saxophonist aus dem früheren Bohem-Sextett. Und der kriegte das ja mit, dass ich laufend umziehe. Ach, und da hatte ich auch eine Krankheit, eine Colitis ulcerosa, ähnlich wie Morbus Crohn, sogenannte Managerkrankheit. Böses Zeug und Ernährung geht nicht mehr. Und Stress, also Stress ist die richtige Manager-Stresskrankheit. Aufgrund dessen hat er mich dann für wehruntauglich eingestuft. Ja. Und da war das ganze Theater zu Ende. Es war ja so, dass ich mit Manfred Ludwig Sextett, Manfred Ludwig Sextett haben wir, also Luden Petrowski, ist ja klar, dann Conny Bauer an der Gitarre und Luden Saxophon und der Herbert Reusner Trompete, Uli Türkowski Kontrabass, Bassgitarre, ich Schlagzeug. Haben wir so 4 Wochen Engagements an der Ostsee. Das waren so ganz beliebte Dinge haben wir angenommen. Und wir kamen auf die Seebrücke Ahlbeck, das war ja alles HO-Gaststätten, also wurden wir dahin verwiesen. Und da wurden wir schon empfangen von dem Barkeeper. Ja, vor's Jahr war Horst Krüger, ja, der war da, sagt er, da habe ich mir, er hat gut gespielt, habe ich mir einen Wartburg verdient. Und ich denke, dieses Jahr will ich mir noch einen Wolga zulegen. So wurden wir begrüßt. So, jetzt kommt. Wir spielen und spielen und spielen nach einer Woche irgendwie. Das war so ein Podest und da war so eine kleine Balustrade davor, da unten die Tanzfläche. Die Leute tanzten bis an die Bühne heran. Wir spielten Bossa Nova, wir spielten mit Luden natürlich ein bisschen angejatzte Tanzmusik. Und das normale FTGB-Publikum da oben, das wollte was anderes hören als unsere Jazzmusik, angejazzte Musik, muss man wirklich sagen. Da kam dann so ein Mann mit seiner Frau, die hörten da oft tanzen, weil die nicht so richtig, man kam ran an die Balustrade und rief hoch, spiel doch mal Balla, Balla! Der Luden mit seinem Saxophon ran an die Balustrade. Wie lange hast du das schon da oben mit dem Balla, Balla? Und gab es eine Beschwerde und nach einigen Tagen wurden wir strafversetzt. Und wir wurden nach strafversetzt nach Kosovo. Und wisst ihr, was passierte? An dem Abend, wo wir dort das letzte Mal auf der Seebrücke gespielt haben, wurden wir gewarnt, ich weiß gar nicht mehr durch wen, dass das Wehrkreiskommando Wolgast unterwegs ist, alle um ihre eigenen Jugendlichen, die Fischköppe, es ist nicht fair, aber eben die Fischjugendlichen da oben vor der Armee zu retten, haben die Saisonarbeiter sich gegriffen, die aus dem Inland kamen. Ich bin in der Nacht noch nicht in das Quartier gegangen, sondern habe mein Zeug gepackt und bin abgehauen. Und Peter Setzmann hieß unser Pianist beim Ludenquintett. Ein richtig guter Klavierspieler, guter Bass. Der hat dem nicht geglaubt, ist geblieben. Den haben sie gegriffen und mein Bett war leer. Mich konnten sie nicht greifen und den haben sie gegriffen und haben ihn dann zur Armee und der hat einen Vorspann. Der hat dann irgendwie Zigarettenstummel aufgeweicht in Wasser und ganzes Glas und hat das getrunken und wollte eben, und dem haben sie aber dann ins Lazarett und Magen ausgepumpt. Und dann, der ist nicht um die Armee drum rumgekommen. Aber ich, der schon wieder abgehauen war, mich haben sie nicht gefunden. Und das war mein Problem. In Kosovo, als dann die Mannschaft nachkam, bin ich immer, ich muss jeden Abend damit rechnen, dass sie mich holen, ja. Und ich bin jeden Abend nach dem Dienst dort nach Greifswald da in dort schlafen gefahren, ja. Ja.
Ich muss nochmal zurückgehen, um das zu verstehen. Also du hast sozusagen Klavier gespielt und hast dich entschieden, auf dieses Musikinternat zu gehen. Und dann hast du aber ein ganz anderes Instrument da angefangen.
Nein, das war einfach so, dass natürlich ich mich mit meinem Meister Franke dort verbündet hatte. Ne, so.
Zur Erinnerung aus Folge 1. Meister Gerd Franke war der inspirierende Lehrer in Uli Gumperts Landschule, der zu seinem Verbündeten und Mentor in Sachen Kunst und Musik wurde.
Ich habe dort das meiste gelernt über Kunst, Kunstgeschichte und weiß ich was und Maltechnik oder Kunst, also Techniken so, hat er uns alles beigebracht. Das hat die anderen überhaupt nicht interessiert. Für mich war es interessant. Und wir kamen einfach ins Gespräch. Der fragte mich immer, ob sie was gelernt hatte. Gumpert, ja, ich danke Ihnen. Also wir waren sozusagen verbündet. Also, und dann sagte er, sie müssen Musik studieren. Wir müssen improvisieren.
Improvisieren, hat er gesagt?
Ja, natürlich. Improvisieren, das wusste er, das ist das Beste überhaupt. Und ich wusste auch nicht, was ich mal improvisieren.
In 2 Jahren, du wurdest nach 2 Jahren wurdest du rausgeschmissen? Nee, 2 Jahre war das?
Drei. Nach dem dritten Jahr, nach den Ferien, musste ich ja dann diese ML-Nachprüfung machen. Nicht im Hauptfach, sondern nur ML. Die haben mich sofort wieder durchrauschen lassen. Und dann wurde ich exmatrikuliert und dann war der Prorektor und der Chef der ML-Abteilung und noch ein Unterchef der ML-Abteilung. Die drei haben mich dort geprüft in ML und haben mich dann exmatrikuliert praktisch. Und dann haben sie, und das haben sie dann mit den Worten getan. Das sind immer so die Worte, die man nie vergisst. Ja. Dann sagten diese Typen, tagsüber im Bett liegen und nachts mit zweifelhaften Existenzen verkehren. So werden sie nicht Musiker, dafür werden wir sorgen. Damit war ich entlassen, aber ich hatte plötzlich Weimar-Verbot. Sie wollten mich aus Weimar verbannen, weil ich hatte in der Zwischenzeit natürlich, ich hatte die meisten Freunde an der Architekturhochschule. Der Studentenclub Kasseturm war der erste Studentenclub, den die Studenten selbst gemacht haben. Der Kasseturm war verrufen bis zum geht nicht mehr. Ein Sündenpfuhl. Die Politiker, also die lokalen, die SEDisten oder was weiß ich, nur nicht dorthin gehen. Vor allem, weil die ersten drei Jahre unter studentischer Selbstverwaltung standen. Der ganze Kasseturm machten die selber, ohne FDJ. Und nach drei Jahren hat die FDJ dann richtig zugepackt. Da war alles vorbei.
Und in den drei Jahren warst du aber auch da.
Und ich wurde dann sogar noch, auf meine letzten Studententage wurde ich auch noch Musikchef im Studentenclubrat oder wie das hieß. Mhm. Ich musste dann immer für die Musik sorgen. Tanzabendbands bestellen und weiß ich was, Konzerte und sowas.
Und dann durftest du da nicht mehr hin am Ende, nachdem du exmatrikuliert wurdest?
Oder nein, nein, die wollten mich verbannen. Ich bin natürlich die ganze Zeit in Weimar geblieben. Also ich habe mir dann irgendwann einen Job suchen müssen. Und dann habe ich einen gefunden als Hilfsbuchbinder. Mhm. In einer Werkstatt eines ehemaligen Bauhäuslers. Da war ich eben so, musste so die niederen Arbeiten machen dort immer so. Hof kehren, Pappen schneiden, Pappen falzen und manchmal auch morgens um 6 den Leimkessel anstellen. Hatte aber dort eine Wohnung, da wohnten ein paar Lehrlinge und da hatte ich ein Bett. Und bin dann immer in die Kasseturm natürlich. Mein Gott, ich habe dort mal ein ganzes Jahr lang von einer Ostmark gelebt am Tag. Eine Thüringer Rostbratwurst kostete 95 Pfennig mit Schrippe. Das war das, was ich den Tag brauchte. Und am Abend war ich im Kasseturm, habe ein bisschen Ragtime gespielt oder sowas ähnliches und hatte frei Bier.
Eine ausgewogene Diät.
Bis 71 sozusagen.
Richtig, genau. War ich arbeitslos, klar. Ja. Ich hatte ja diesen schrecklichen Absturz, finanziell vor allem auch. Ich bin ja auch krank geworden darüber. Ne, habe das autogene Training gelernt, was ich immer noch mache. Als ich dann keine Arbeit mehr hatte, da bin ich wirklich mit Zetteln hier zu Hause vorgefertigt, genau geschrieben, was das kostet. Dann habe ich das abgeschnitten, damit das keiner sieht, dass ich achten muss, wie viel Geld ich da ausgebe, weißt du? Also es war schlimm. Ich bin auch krank geworden darüber. Da habe ich das autogene Training damals gelernt. Ich mache das seit 70. Wann habe ich denn angefangen mit dem Autogenen? Ich glaube, 69 ging mir es immer schlechter. Immer Atembeschwerden und sowas, und Ängste und so. Und da habe ich eben auch Englisch, Französisch und Russisch und so und eben versucht, aber eben immer in Geld sorgen. Und zwei Töchter. Ja, hat man um jede Mark gebannt. Ich will auch gar nicht mehr dran denken. Ja. Das war fürchterlich. Vor allem, wenn du Kinder hast. Mhm. Als Erwachsene kannst du dich ja einschränken. Das ist so wie an der See, wenn es regnet, hast keine Kinder mit, ist ja wurscht. Da ist ja schön. Aber Kinder wollen buddeln. Ne? So. Also Also ich wollte mich auch nicht von meinem Jatz wegbringen lassen. Das haben ja alle immer versucht. Man hat ja immer versucht, uns dahin, naja, wenn sie jetzt nicht mehr Jatz singen dürfen, dann können sie doch Chansons singen. Ja, und dann stelle ich mich hin, da oben ist der Himmel und da unten sind die Blumen und dann singe ich irgendwelche Chansons und weiß gar nicht, worum es da geht. Und es gibt genug Chansoninterpreten. Ich habe mich in dieser Arbeit so wohl gefühlt. Ich wollte mich da auch nicht kleinkriegen lassen. So, kannst du eben jetzt nicht mehr. Nein, ich wollte das nicht. Und eigenartigerweise, diese Sache ist ja doch zu Ende gegangen, diese Härte, also von 66 bis 70, 71. Und dann konnte man ja wieder sein. Und da waren auch alle wieder da. Da habe ich mit allen Musikern, mit denen ich gespielt habe damals, mit fast allen wieder gespielt und wir sind uns alle wieder begegnet. Und ich habe vor allem, was ja auch sehr schön war durch Alfons, diese Arbeit an der Hochschule bekommen.
Der hier erwähnte Alfons, das ist Alfons Wonneberg, auf den wir in einer späteren Episode noch mehr eingehen werden. Hier sei nur erwähnt, der 1927 in Berlin geborene Wonneberg war Arrangeur und als Bandleiter und Gründer der Abteilung Tanz- und Unterhaltungsmusik an der Hochschule für Musik Hans Eisler in Berlin eine absolute Institution in der DDR. Er leitete die Abteilung von 1972 bis zu seiner Pensionierung und unterrichtete dort, unter anderem auch mich, in Jazzgeschichte und Arrangement noch bis 2007.
Denn was hat Brecht gesagt? Lehre Lernender und Lerne Lehrender. Also man lernt ja auch unglaublich durch das Menschliche auch. Und die Stimme, wie die Stimme sich nicht oder wie sie sich bewegen kann oder bewegen will. Also ich habe in der Hochschule sehr viel gelernt.
Und ab nach dem 11. Parteitag wurde es wieder geöffnet,
ja,
sozusagen.
Natürlich.
Und hier ist mir ein Fehler unterlaufen und ich habe Plena und Parteitage durcheinander gewirbelt. Gemeint ist der 13. Parteitag der SED im Sommer 1971, der den Beginn der Ära Honecker markiert und für Ruth ab 1972 eine wichtige Entspannung ihrer Situation bedeutet.
Ich habe ja immer gesagt, Ulbricht hat mir das Singen verboten, also er hat es nicht ausgesprochen, aber ich war nicht mehr. Ne? Und Honecker hat mich wieder singen lassen, so muss ich das sagen. Da ging es los, aber wie?
Das war die zweite Folge von East of the Sun and West of the Moon. In der dritten Folge suchen und finden Friedhelm Schönfeld, Gumpert und Sommer zur eigenen musikalischen Sprache. In der Lausitz entsteht das Woodstock am Karpfenteich und Uschi Brüning erzählt von ihren ersten Konzertreisen ins nichtsozialistische Ausland.